Es ist ja erstaunlich, dass die sich da in Amerika treffen. Das sind zwei Kriegsgegner, wenn man so will, die irgendwo sich in einer Sache einigen, dass man das irgendwie zu Ende bringen muss. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wir zeigen im Grunde genommen der Welt, dass Diplomatie möglich ist. Mhm. Auch in dieser Situation. Dieses Treffen symbolisiert im Grunde genommen schon das Ergebnis dieses Krieges. Die Bösen sind die Europäer dabei. Wir sind schuldig an der Zerstörung der Ukraine. Und wir sehen im Grunde genommen die Kraft der Amerikaner, wir gucken ja Europäer immer so runter auf die Amerikaner, die Kraft der Amerikaner, eine Sache neu zu beurteilen. Die haben wir ja gar nicht. Ein Merz? Nee. Ein Starmer, wie heißt der Knabe? Ich kann mir gar nicht mehr seinen Namen merken. Oder ein Macron, das ist doch lächerlich. Von der Leyen, einer Rutte. Daddy, also ich meine, wo sind wir denn eigentlich, nicht? Die Schweiz da mit ihrer Anbiederung an die EU, das darf man. Die Schweiz verhandelt jetzt mit der europäischen, weiß ich nicht, was sie da genau verhandeln, dass sie da irgendwie dazugehören, mit einem Staatenbund, der ja am Zerfallen ist.
Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zell und heute haben wir einen renommierten Gast bei uns. Michael von der Schulenburg war langjähriger Assistant General, Secretary General der Vereinten Nationen. Er hat über 34 Jahre in Friedens- und Entwicklungsmissionen gewirkt für die Vereinten Nationen und die OSZE, unter anderem in Ländern wie Haiti, Pakistan, Afghanistan, Irak, Iran, Sierra Leone und. Man könnte da noch viele weitere Länder nennen. Er ist unter anderem Buchautor und aktuell im EU-Parlament für das BSW engagiert. Herr von der Schulenburg, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen. Jetzt haben wir da dieses große Treffen zwischen Trump und Putin in Alaska am Freitag. Was sind dazu Ihre Gedanken?
Na, erstmal bin ich sehr froh, dass es stattfindet. Ich glaube, das ist wirklich für uns alle, auch für die Menschheit, ein wichtiges Treffen, das jetzt gerade stattfindet. Wir sind ja durch eine Periode gerade gegangen, und da will ich noch ein bisschen dazu sagen, wo wir doch ganz eng an einem Nuklearkrieg vorbeigeschrammt sind. Und jetzt wird gesprochen. Jetzt werden zwei Menschen sprechen, die sind beide Präsidenten der zwei Länder, die im Ukraine Krieg gegeneinander geführt haben und in einer gewissen Weise auch immer noch führen. Die Amerikaner sind ja immer noch militärisch engagiert, also und so weiter. Also das sind zwei Kriegsgegner, wenn man so will, die irgendwo sich in einer Sache einigen, dass man das irgendwie zu Ende bringen muss. Und das ist ganz, ganz wichtig, ganz wichtig. Wir zeigen im Grunde genommen der Welt, dass Diplomatie möglich ist, auch in dieser Situation. Und das ist schon ein Ergebnis, dass sich das lohnt, da sich für einen Tag zu treffen. Aber es ist ja noch ganz viel mehr.
Ja?
Ich möchte mal sagen, wir dürfen nicht vergessen, in welcher Zeit das passiert. Also wenn man das mal geopolitisch sieht, dann hat der Westen gerade zwei enorm wichtige Kriege verloren, die zukunftsbestimmt für den Westen sind. Wir haben den Ukraine-Krieg verloren, da kann man sich drum rumreden, aber der ist verloren. Und Israel hat natürlich seine Kriege auch verloren, vor allem den Krieg gegen den Iran. Die können sich jetzt nicht mehr den Iran so angreifen, wie sie es vorher gemacht haben. Also das ist unser engster Verbündeter. Das heißt also, wir haben diese verloren, obwohl wir das einzige Militärbündnis der Welt haben, die NATO. Und die NATO, 55% aller Militärausgaben der Welt sind in der NATO, in diesen 10% der Weltbevölkerung. Und trotzdem verlieren wir diese Kriege. Das müssen wir uns mal überlegen. Und 70% aller Waffenexporte in unsere Proxys sind ja auch von den NATO-Ländern. Also wir sind ja militärisch übermäßig repräsentiert. Und jetzt wollen wir das auch noch erhöhen, indem wir diese anderen 5% dann mal auf 5% erhöhen und so weiter. Also wir sind ja im Grunde genommen der Bully in der Welt. Und wir verlieren die Kriege. Und wir verlieren, Afghanistan war ja noch weit weg und Irak ist vielleicht auch noch weit weg, aber das ist ein Krieg in Europa und der andere ist in der Nähe von Europa. Ja, also das ist ja ganz, ganz wichtig für beide. Und wir haben die verloren. Wir haben die verloren und trotzdem treffen die sich beide. Das ist ja die Reaktion, vor allen Dingen der Amerikaner, ist ja Eskalation, wenn man merkt, dass man was verliert, nicht? Die nennen das einen Surge oder so etwas. Das wird wahrscheinlich unterbunden jetzt. Und das ist ganz wichtig, dass die Gefahr, dass das zu einem Nuklearkriege, beide haben ja das Potenzial, Nuklearkriege zu werden, das ist ja damit zumindest zu einem gewissen Sinne gebannt.
Mhm.
Vorbei wird es nie sein. Aber dadurch, dass die sich beide treffen, das ist ganz wichtig. Und ich finde es, ich habe ja auch viel mit der Friedensbewegung, die sagen natürlich auch der Trump und bla bla bla, die haben den nicht gerne. Die meisten Leute haben den nicht gerne und den Trump, den Putin auch nicht. Aber nun kann ich nur sagen, aus meiner Erfahrung in Kriegsländern, Friede wird nicht unter Engeln gemacht. Das ist nun mal so, das müssen wir mal anhören. Und wenn es uns um Frieden geht, dann müssen wir mit solchen Leuten rechnen. Und da müssen wir auch sehen, was da uns zu unterstützen ist und was nicht zu unterstützen ist. Also ich glaube, das ist mutig. Beide kommen ja aus Ländern, wo die Opposition nicht für den Frieden ist, auch in Russland nicht, sondern eher für mehr Krieg. Und in Amerika ja ganz stark. Ich meine, das Problem für Trump ist natürlich, dass die Eliten in Washington, die militärischen, die politischen, die Senatoren, die Gedankenfabriken, was sie da alle so haben und natürlich die ganzen Sicherheitsdienste und die Militär und so, die sind ja alle für Krieg. Ich meine, die große Mehrheit will ja gar nicht, was Trump will. Das ist ja, aber er ist ja auch dafür gewählt worden. Die Amerikaner wollen keinen Krieg mehr. Und er ist dafür gewählt worden. Und dann gab es natürlich jetzt diese Periode, wo Trump dann diese Neokons da mitgemacht hat mit seinen Sanktionen und der böse Putin und so weiter, also diese ganzen Geschichten. Aber müssen wir mal überlegen, was in Europa passiert ist. Also März, also die Europäer haben gesagt, also wir müssen auch Moskau bombardieren, nicht? Die wollen sich Typhon-Missiles kaufen, Raketen kaufen, die wollen die Taurus liefern, tun sie irgendwie immer nicht, aber es haben sie immer angekündigt. Also sie wollen den Krieg nach Moskau bringen, einem Land, das hat es nicht mal im Kalten Krieg gegeben, das 6000 Nuklearwaffen hat, das muss man sich mal überlegen. Wir haben also Generäle, unter anderem auch ein Vier-Sterne-General der Amerikaner, die sagt, nee, wir müssen Kaliningrad einnehmen, also es ist... Wir sprechen alle von Krieg, ja. Dann haben wir natürlich in Deutschland, überhaupt EU, sagen wir, also wir, 2029 werden wir Krieg mit Russland haben. Das hören die Russen natürlich auch. 1929. Wir dürfen nicht vergessen, warum 29. Im Januar 29 ist die Amtszeit von Trump zu Ende. Das heißt also, was sie im Grunde genommen den Russen daran erinnern, dass alles, was sie mit Trump jetzt abmachen, dass sie das langfristig nicht anerkennen werden und sie warten auf das Jahr 2029. Und das ist im Grunde nur die Unsicherheit, warum damals diese Verhandlungen mit Trump und Putin nicht funktioniert haben. Das die Unsicherheit, die kommt von den Europäern. Wir haben nicht die Möglichkeit, das zu verändern, aber wir sind die Spoiler, wir sind die Spielverderber dabei. Wir sagen euch, ach, der Trump, der hat nur noch 3,5 Jahre oder vielleicht auch ein bisschen weniger inzwischen. Und da warten wir einfach ab. Danach kommt dann wieder ein vernünftiger Amerikaner, der also die Freiheit verteidigt und also dann wird es Krieg geben und dann werden wir denen mal zeigen, den Russen, wo es lang geht. Und das wird natürlich ein Atomkrieg sein. Also da müssen wir mal überlegen, was wir da überhaupt reden miteinander. Es gab jetzt einen deutschen General, der gerade in Kiew darf ich das weiterreden oder mache ich die da
weg? Nur kurz, ich möchte mal ganz kurz einhaken. Sie haben das eigentlich jetzt angesprochen, oder? Dieses, dass Amerikaner mit Russen reden, ist ja nicht gerade alltäglich. Kalter Krieg, meine, war ja die Eiszeit zwischen Ost und West. Wie würden Sie dieses Treffen jetzt in der neuen Geschichte einordnen? Ist das ein Treffen in Alaska für die Geschichtsbücher? Ist das eines von hoffentlich oder vielleicht sogar vielen Treffen? Wie würden so diese, was hat das für einen Stellenwert in der Geschichtsschreibung dieser Welt?
Naja, also ein Treffen, das noch nicht stattgefunden hat, darüber zu urteilen, was es in der Geschichte mal bedeuten wird, das ist vielleicht ein bisschen früh, das würde ich auch nicht machen. Aber ich glaube, aus unserer Sicht hin ist es, was ich vorhin gesagt habe, ist ausgesprochen wichtig, dass es stattfindet. Es beendet im Grunde genommen eine enorme Pro-Kriegshaltung, die wir gehabt haben, ja nicht nur praktisch seit 2014, vielleicht auch schon davor, weil wir den Coup vorbereitet haben und diese ganze Umwälzung in der Ukraine. Also diese auf Krieg und um das Kleinhalten von Russland, das ist natürlich die Sache gewesen und das wird irgendwie damit beendet. Es ist ja erstaunlich, dass die sich da in Amerika treffen, ne? Und das nimmt ja im Grunde genommen weg das Resultat dieses Krieges. Nicht? Also wenn man jetzt mal darüber nachdenkt, über diesen Krieg, ist natürlich noch nicht total zu Ende, dann sind wir ja davon ausgegangen, dass wir durch diesen Krieg Russland klein halten können. Nicht? Auch sogar Obama hat gesagt, sie müssen sich mal endlich abfinden, dass sie nur noch ein Kleinstaat sind und so weiter. Jetzt kommt Putin nach Amerika auf Augenhöhe mit Trump. Nein, die Russen sind durch diesen Krieg wieder Großmacht geworden. Das dürfen wir nicht vergessen. Also ist genau das Umgekehrte passiert. Und wir in Europa, die EU vor allen Dingen, hat ja immer gedacht, dass wir durch diesen Krieg den Schulterschluss haben und jetzt werden wir die starke EU werden, wir werden es auch militarisieren, wir werden also eine der drei Großmächte sind. Nee, die dritte Großmacht ist jetzt Russland und nicht die Europäische Union. Und das wird sie auch nicht werden. Und das heißt also, da hat sich doch etwas verändert. Und dass Zelensky und die Europäer nicht bei diesen Treffen dabei ist, sagt ja auch, wer die Verlierer in diesem Krieg sind. Nicht? Das ist ganz klar. Natürlich, irgendwo wird man mit ihnen reden müssen. Aber dieses Treffen symbolisiert im Grunde genommen schon das Ergebnis dieses Krieges.
Und wie nah, würden Sie sagen, sind wir an einem Frieden?
Also ich würde sagen, weiß ich natürlich nicht. Ich meine, ich glaube nicht, dass es möglich ist, zwischen den beiden etwas zu verhandeln, wie ein Friedensabkommen in der Ukraine aussehen sollte. Das wird nicht passieren. Nicht? Wir reden ja immer über diese Gebietsgeschichte. Dabei ist das Gebiet ja gar nicht mal das Wichtige. Das Wichtige ist NATO und der Zugang zum Schwarzen Meer. Da reden wir ja lieber nicht drüber, weil wir haben ja im Westen, sagen wir ja, das ist ja ein unprovozierter Krieg, um Land zu gewinnen. Aber es geht ja hier um was anderes. Also wir konzentrieren uns auf diese Seite. Nein, also das kann Trump dem Putin einfach nicht garantieren, dass die Ukraine nicht in die NATO kommt, weil er eben nur noch für 3,5 Jahre Präsident ist. Und er kann ihn auch nicht garantieren, er hat ja anerkannt, er würde anerkennen, dass die Krim zu Russland gehört und er würde auch anerkennen, die besetzten Gebiete und so weiter. Das kann er natürlich nicht anerkennen. Das ist natürlich, da ist er zu schwach dazu. Und die ganze Kraft der Europäer liegt doch nur darin, dass sie sagen, Trump ist nur zeitweilig, aber wir sind längerfristig. Was vielleicht gar nicht mal stimmt. Denn bis dahin wird ja auch bei uns sich viel verändert haben. Aber das ist natürlich im Moment das Spiel, auch die Sache mit einem Waffenstillstand ohne Verhandlungen. Also Europa verlangt ja einen Waffenstillstand ohne jedes Gespräch. Das muss man sich mal überlegen. Sowas gibt es, glaube ich, nirgends in der Welt. Wir verhandeln ja, wir reden ja nicht mit den Russen. Wir verlangen nur ultimativ einen sofortigen Waffenstillstand. Und das ist natürlich nicht möglich. Das ist einfach nicht möglich. Es ist natürlich die Hoffnung, dass man also Russland festfährt. Und dann hat man natürlich Verhandlungen über 4 Jahre. Und dann haben wir ja vielleicht wieder einen anderen Präsidenten, der mehr wie wir denkt und so weiter. Also es ist dieses Spiel mit der Zeit, den die Europäer machen. Und ich glaube, damit sind wir Europäer schuldig an der Zerstörung der Ukrainer. Das würde ich ganz stark auch betonen. Wir, ein Zelensky oder wer immer das da sein wird, kann so einen Vertrag nicht unterschreiben, solange die Europäer sagen, wir unterstützen euch, den Krieg fortzuführen. Was natürlich in dieser Logik der Europäer falsch läuft, ist, dass man den Krieg ausblendet. Man muss sich mal dieses Papier von den Staatschefs der Europäer mal angucken, diese eine Seite. Da spielt der Krieg ja überhaupt keine Rolle. Das geht um diese Verhandlungen. Aber es gibt nun mal einen Krieg. Und es sieht ja so aus, dass es zu einem Zusammenbruch der ukrainischen Armee kommen würde. Was ich nicht hoffe, ich hoffe ja, dass man vorher verhandelt, weil ein Zusammenbruch würde auch ein politischen Zusammenbruch. Wir müssen doch irgendwo uns überlegen, wie die Ukraine langfristig überleben kann, ob das mit den Ostgebieten, Westen, weil es muss ja irgendwie überleben. Da leben ja Menschen, die müssen ja irgendwie, ja, das ist doch eine Trauer, dass wir machen. Und das ist, die Bösen sind die Europäer dabei. Das ist ganz, ganz klar. Wir sind eindimensional auf Krieg abgewiesen. Wir sagen, führt den Krieg weiter, sonst ist ein ungerechter Frieden. Wobei sie ganz vergessen, dass es Friedensabkommen nie gerecht sind. Sowas gibt es doch gar nicht. War der Westfälische Frieden gerecht? War der Versailler Frieden gerecht? Sowas gibt es doch überhaupt nicht. Ein Frieden bedeutet was ganz anderes. Und das wird natürlich von Leuten geredet, die vielleicht sowas noch nie erlebt haben. Aber ein Krieg bedeutet einfach, dass man eine stabile Situation sucht, wo keine der beiden Seiten ein Interesse hat oder militärisch nicht mehr in der Lage ist, das zu verändern, dann hat man einen Frieden. Aber das bedeutet natürlich, Deutschland hat sich natürlich unheimlich schuldig gemacht, aber 13 Millionen Leute zu vertreiben, ist das der Frieden? Ich meine, das ist einfach so. Es war aber stabil, weil wir es nicht mehr machen konnten und so weiter. Das ist einfach so und das wird da genauso sein. Das ist der Krieg wird das bestimmen. Letztlich wird der Krieg das bestimmen und inwieweit man Konzessionen macht in der Hoffnung, dass man da irgendwie einen Abschluss macht. Und das ist natürlich auch in Putins Interesse, nicht? Also ich finde das ganz toll, das Gespräch. Ich kann die beiden Leute nur gratulieren. Beide sind nicht meine Typen Menschen, aber ich denke, das ist eine sehr mutige mutige Sache, die sie da machen. Mhm. Und ich schäme mich für uns Europäer, also für die EU-Europäer. Ich schäme mich regelrecht, auch im Parlament, wie da gesprochen wird über Krieg. Leute, die selber, ist nicht ihr Blut, ist nicht das Blut ihrer Kinder. Und sie wollen da immer, dass der Krieg weitergeführt wird. Ich meine, die Ukrainer sind ja, sie sind ja ein betrogenes Volk. Wir haben die doch betrogen. So nöcher, nicht? Die führen für uns Krieg.
Was würden Sie jetzt Trump zurufen? Was muss er über die Russen wissen, um da bei diesem Gespräch, bei diesem Gipfel etwas zu erreichen, um vielleicht zu einer Art eines Deals zu kommen? Was muss er wissen?
Kann ich nicht sagen. Aber ich würde etwas anders sagen. Ich meine, ich habe mir überlegt, was würde für Trump dabei rauskommen? Und wenn man sich mal überlegt, das Verhalten der Amerikaner in Kriegen, wenn diese Kriege verloren gehen, dann ziehen sie sich meistens zurück davor. Nicht? Also fängt ja schon mit Vietnam an. Wenn man sich mal wir nennen das ja Friedensgespräche da in Paris, aber es waren ja gar keine Friedensgespräche. Das waren Gespräche, wie Amerika sich ohne Gesichtsverlust aus Vietnam zurückziehen kann. Das sind doch keine Friedensgespräche, nicht? Und das gleiche in Afghanistan, in Katar mit Khalilzad, den ich ja sehr gut kenne, ausgesprochen geschickter Diplomat. Aber es waren ja auch Gespräche, wie die Amerikaner aus Afghanistan hinausziehen. Und in Irak haben die Amerikaner gesagt, wir haben das gewonnen und dann sind sie weggegangen und mussten natürlich später wiederkommen. Libyen, nachdem ihr Botschafter da umgebracht worden sind, sind sie einfach weggegangen. Die Amerikaner gehen letztlich, wenn sie merken, das lohnt sich nicht mehr, gehen sie weg. Und leider Gottes bleiben die Kriege dann für uns Europäer übrig, weil die Konsequenzen dieser Kriege sind ja alle um uns herum. Die sind ja nicht in der Nähe von Amerika, die haben ja den Atlantik und den Pazifik dazwischen. Aber das ist natürlich, ich nehme an, dass Trump dieses Treffen zum Vorwand nimmt, um Amerika aus dem Ukraine-Krieg herauszuholen. Das ist eine ganz wichtige Sache, Herr Zeller. Das ist eine ganz wichtige Sache. Also Amerika, wir haben ja das Interview, also Trump selber hat das ja vorher schon mal gesagt. Wir haben auch jetzt das Interview mit dem Vance im Fox News, wo er sagt, nein, dieser Krieg lohnt sich für uns nicht mehr, das ist ein europäischer Krieg, die sollen das mal machen, wir wollen da kein Geld mehr haben. Da wird ja dann auch immer wieder auf die Korruption dann hingewiesen, die 350 Milliarden, wo man nur die Hälfte wüsste, was damit passiert ist und so. Also bloß kein Geld mehr in die Ukraine. Also ich nehme an, wir werden, das wird vielleicht nicht so gesagt werden, aber wir werden nach dem Alaska-Treffen, zieht sich Amerika aus dem Ukraine-Krieg zurück. Und so sagt, also guck mal, hier Diplomatie passiert, also macht ihr da auch Diplomatie und sonst macht ihr Europäer euren Krieg mal alleine. Und damit ist natürlich der Krieg irgendwo beendet. Wir Europäer können den Krieg nicht fortführen. Mhm. Es wird natürlich viele Opfer geben. Aber das ist, glaube ich, das ist eigentlich das Eigentliche, was dabei rauskommt. Und wenn Putin dorthin geht und zurückkommt mit dem Gefühl, dass eben der Hauptkriegsgegner USA sich aus dem Krieg zurückgezogen hat, dann ist das natürlich ein enormer Sieg für ihn. Das wird er natürlich nie sagen, er wird nie was öffentlich sagen dazu. Das wäre, wenn er es macht, dann wäre es dumm, aber ich glaube, halte ihn nicht für dumm. Aber das wird, glaube ich, da die Konsequenz dieses Treffens sein. Das wird die eigentliche Konsequenz sein. Mhm. Was die Russen wollen, also das werden die werden keine Kompromisse machen. Auch Landkompromisse werden die nicht machen. Das geht, wenn wir da Landaustausch machen, dann meinen wir irgendwie Begradigung irgendwelcher Sachen, aber doch keine Landaustausch. Also die Russen wollen drei Sachen. Natürlich in ihrer Sache viel mehr, aber es sind in Tschechien drei Sachen. Das erste ist, dass sie keine NATO bei sich an der Grenze haben wollen, auch keine westlichen Truppen dort. Das zweite ist, dass sie den Zugang zum Schwarzen Meer haben wollen. Das ist ja für sie fast ein Komplex, ja, kommt ja von einer deutschen Zarin dieser Zeit. Und Sevastopol, nicht, der Zugang zum Schwarzen Meer für Russland so, so wichtig, weil sonst haben sie dann natürlich nur die Ostsee und oben das Nordmeer. Und das werden sie auch kriegen. Und das dritte ist natürlich der Schutz der pro-russischen Bevölkerung in der Ukraine, nicht? Und darum geht das. Und das kann Trump zwar sagen, dass er dafür Sympathien hat und dass er es versteht und dass er das und dadurch dem Ganzen etwas hinausnimmt, aber zusichern kann er das nicht. Und das ist diese große Frage in Friedensverhandlungen oder auch Waffenstillstandsverhandlungen. Ist Trust. Trust, we never speak about this, ne? Aber Trust is the essential thing. It's, it, it, Ich spreche jetzt in Englisch. Also Vertrauen ist das ganz Wichtige. In diesen Verhandlungen Vertrauen, kann man dem anderen vertrauen, was er zusagt, dass er auch hält. Und im Moment hat Putin das wahrscheinlich nicht mehr mit Trump. Obwohl, wenn er da nach Amerika reist, ist das ja eine große Vertrauensgeste. Das haben die nicht. Und man kann, da geht es dann gar nicht mehr, was man verhandelt. Es geht auch, ob diese Verhandlungen dann auch wirklich von allen Seiten eingehalten werden. Mhm. Und sonst kann man nicht verhandeln. Verhandeln bedeutet, verhandeln setzt Vertrauen voraus. Und wenn Leute sich draußen umschießen und Krieg führen und weiß ich was alles in die Verhandlungen, Leute treffen sich, dann ist natürlich Vertrauen zero. Das ist einfach so. Und hier ganz besonders, weil wir uns natürlich so irrational verhalten, auch die Europäer. Also ich glaube, da ist gar kein Vertrauen. Ich nehme an, dass da eine Friedenslösung für die Ukraine in dem Folge im Moment gar nicht möglich ist. Und das ist so lange nicht möglich, wie die Europäer diese Einstellung dazu haben. Wenn der ganze Westen zu Zelensky sagen würde, zu den Ukrainern, los, unterschreibt das mal, das ist jetzt das Beste, wir werden immer noch auf eurer Seite. Aber tun wir ja nicht. Wie kann denn ein Zelensky unterschreiben, wenn gleichzeitig ein Merz anruft und sagt, ich führe den Krieg weiter fort? Also das geht einfach nicht.
Wie würden Sie in so ein Gespräch gehen, vor dem Hintergrund, dass so viel Geschirr zerschlagen wurde zwischen Ost und West, Europäer trommeln nach wie vor lauthals drauf los, Friedrich Merz, der jetzt Zelensky einlädt, nach Berlin habe ich gelesen, Frau Kallas, die da ununterbrochen Russland auch droht. Wie würden Sie als Trump in dieses Gespräch gehen, um Vertrauen bilden zu können? Wie würden Sie dem russischen Präsidenten entgegentreten? Was für einen Ton würden Sie da anschlagen?
Naja, also es gibt ja drei Sachen, die man in der Diplomatie immer machen muss. Das erste ist Respekt zeigen, Respekt auch dem Gegner gegenüber. Das zweite ist, dass man zuhört. Ich weiß nicht, ob Trump dazu in der Lage ist, aber es geht um Zuhören und es geht um Verstehen. Das sind die drei Sachen. Also Respekt, Zuhören, Verstehen. Das sind die drei Sachen. Wenn man das als Diplomat nicht beherrscht, dann sollte man es besser nicht tun. Also man damit anerkennt, dass der andere auch eine Position hat. Verstehen bedeutet ja nicht, dass man mit ihm einig ist. Es bedeutet nur, dass man versteht. Das ist ja schon in der Familie so, wenn ich streite mit meiner Frau und die Kinder sehen mich da mit großen Augen an. Nee, wir verstehen uns inzwischen. Das bedeutet ja nicht, dass ich mit meiner Frau einig bin. Das bedeutet nur, dass wir nicht mehr uns schlagen, deswegen der ganze Sache. Ich schlage mich nie mit meiner Frau. Also, aber es ist halt so. Das ist also in der Politik genau das Gleiche. Ich denke, es gibt ja eine gewisse Sympathie zwischen diesen beiden Leuten. Beide wissen, dass es schlecht wäre, wenn sie als Verlierer aus diesem, dass sie nur beide gewinnen können. Und deswegen nehme ich an, werden wir zum Schluss eine Erklärung haben, die ausgesprochen positiv ist auf Diplomatie. Da ist zu viel Blut geflossen. Wir müssen was machen und wir müssen miteinander die Gespräche machen. Ich nehme an, dass Putin sogar Trump nach Russland einladen wird und der wird das nicht ablehnen. Wird er vielleicht jetzt nicht machen können, aber trotzdem. Also es wird solche Sachen passieren. Und das ist natürlich ein irrsinniges Ergebnis. In Deutschland wird ja in Zeitungen das alles so runtergeschrieben. Ich glaube, die Leute wissen ja gar nicht, worum es da geht. Das ist halt schon ein großer Fortschritt, wenn das passiert. Und wir sehen im Grunde genommen die Kraft der Amerikaner. Wir gucken ja Europäer immer so runter auf die Amerikaner. Die Kraft der Amerikaner, eine Sache neu zu beurteilen. Die haben wir ja gar nicht. Ein Merz? Nee. Ein Starmer, wie heißt der? Wie heißt der Knabe? Ich kann mir gar nicht mehr seinen Namen merken. Oder ein Macron, das ist doch lächerlich. Das ist doch lächerlich, was wir da haben. Oder eine von der Leyen, eine Rutte, Daddy. Also ich meine, wo sind wir denn eigentlich, nicht? Wir sind doch auf einem Niveau runtergerutscht, die Europäer. Da gibt's doch gar keine Staatsmänner mehr oder Frauen. Also die Leute, die ein bisschen über den Rand gucken, das ist alles, und Merz ist fast noch der Schlimmste von den allen. Also es ist eine Trauergeschichte und das wird sich nur mit der Zeit lösen. Die Russen brauchen uns nicht mehr. Die brauchen uns nicht mehr. Ihre Wirtschaft geht's gut, auch wenn es im Moment kein Wachstum gibt in diesem Jahr oder wenig Wachstum geben wird. Aber sie sind ja, ihre Wirtschaft ist ja unheimlich gut durch den Krieg gekommen. Und sie gewinnen diesen Krieg. Sie haben sehr viel weniger Tote als die Ukrainer, auch wenn wir das immer anders behaupten. Also im Grunde genommen sind sie eingebunden in die BRICS-Staaten, in die Shanghai Cooperation und so, diese ganzen Geschichten. Indien hat gerade gezeigt, dass sie mit Russland auf russischer Seite weiterstehen, trotz dieser ganzen Drohung und so weiter. Jetzt ist ja offensichtlich Putin nach Indien eingeladen worden und da wird schon Spekulation, ob die dann sich kurz vor dem Treffen am 3. September treffen und zusammen da nach Peking fahren. Also weiß ich nicht, ob das stattfindet. Aber wir müssen überlegen, hat sich doch etwas Grundsätzliches verändert. Grundsätzlich verändert in der Welt. Und deswegen habe ich auch gerade angefangen, dass wir diese beiden Kriege verloren haben. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass die Welt nicht mehr nach unserer Pfeife tanzt. Ja. Und das ist natürlich schwierig. Wenn wir von der Leyen hören im Parlament, dann habe ich das Gefühl, die denkt immer noch, wir sind das Zentrum der Welt oder wie sie mit den Chinesen redet, eine Arroganz erster Güte, sich selbst als Großmacht dorthin stellt. Ist sie ja nicht. Und das ist natürlich etwas, wir werden dafür bezahlen. Wir sind die Europäer werden für unsere politische Haltung in diesem Krieg, auch im Krieg von Israel, werden wir stark bezahlen dafür. Das werden wir alle bezahlen, auch die Schweizer. Ja, wir werden das alles bezahlen.
Und glauben Sie, dass Sie sagen ja, dass dieser Krieg in der Ukraine gehe so lange weiter, wie die Europäer ihn quasi finanzieren, wie lange sie Waffen
haben? Nein, das sage ich überhaupt nicht. Nein. Ich sage, die Europäer haben die Illusion, dass sie den Krieg beliebig weiterführen können. Ich glaube, die Ukrainer sind an der Nase, also wenn ich. Ich höre da, die Amerikaner sind ja da viel offener mit solchen Sachen, dass die im Grunde genommen, ich kriege ja auch viel aus der Ukraine zugeschickt. Nein, ich glaube, die Ukraine ist am militärischen Kollaps, nicht? Die sind ja gerade wieder da durchgebrochen. Ich verstehe davon im militärischen nicht so viel. Aber das ist doch keine Armee mehr. Das ist doch die ganzen, die Leute, die aus der Armee abhauen, die Desertion, ich weiß nicht, wie das im Deutsch heißt. Und und dann natürlich diese vielen Toten, nicht? Also die Ukraine hat den Krieg verloren. Und je länger dieser Krieg dauert, desto geringer wird die Chance der Ukraine, danach ein funktionierender Staat zu werden. Das ist ganz klar. Und das ist unsere Schuld. Wir sagen, wir unterstützen sie, aber im Grunde genommen führen wir zu der Zerstörung der Ukraine bei. Das Rationale, wenn Leute sich rational verhalten, dann hätte ja die Ukraine und die Europäer schon im Herbst des letzten Jahres sagen müssen, wir müssen verhandeln, als der Trump gewonnen hat. Die wussten, dass der Trump diesen Krieg nicht unterstützen würde. Das wäre doch die Zeit gewesen. Da hätte man sogar die Amerikaner auf ihre Seite bekommen. Aber das haben wir nicht gemacht. Wir haben das Gegenteil gemacht. Und warum reden wir nicht auch gleichzeitig mit den Russen? Wenn Trump das kann, warum wir nicht auch? Nee, da gab es einmal so ein Telefongespräch von Scholz, weil er dann meinte, er wollte sich zum Friedenskanzler machen, dafür die Wahlen. Aber das war dann auch alles. Und deswegen sind wir die Verlierer. Wir sind die großen Verlierer dieses Krieges. Ne, die Ukraine sowieso, aber die anderen, das sind die Europäer.
Gibt es eigentlich für die Europäer irgendeine Möglichkeit, um auch noch einigermaßen gesichtswahrend aus diesem Krieg rauszukommen?
Die Europäer?
Ja.
Das sehe ich nicht. Nein, im Moment sehe ich das überhaupt nicht. Wir haben uns so festgefahren. Und bei jedem Schritt, wo wir vielleicht Flexibilität zeigen könnten, wie jetzt zum Beispiel mit dem Treffen in Alaska, hätten wir ja viel mehr. Aber gucken Sie sich doch mal an, das Schreiben. Da ist ja nicht nur, dass man die ganzen alten Forderungen immer wiederholt, ist auch immer noch, dass man festhält, dass es ein unprovozierter, völkerrechtswidriger Krieg Russlands ist. Wenn man diese Einstellung hat, dass Russland also nur den Krieg führt, um Ländereien einzuheimsen, was ja nicht wahr ist, also in Istanbul hätten sie aber kein Quadratmeter Land behalten, das wäre nur eine Sonderregelung für die Krim gewesen, Wenn wir darauf festhalten, dann kann man auch gar nicht mit dem verhandeln. Das, Herr Zelle, das Wichtigste für einen Vermittler ist herauszufinden, was eigentlich der Grund des Krieges ist. Und das ist ganz schwierig. Das ist nicht einfach. Wenn wir also nicht anerkennen, dass es die Amerikaner haben das jetzt gemacht, indem sie gesagt haben, ja, das war die NATO-Ausweitung, oder zumindest am Anfang, jetzt redet da wenig dafür, dann kann man auch gar nicht verhandeln. Man kann nicht verhandeln, während wir nicht einig sind, worüber wir verhandeln. Das sind dann zwei verschiedene Welten. Und deswegen, irgendwo habe ich das Gefühl, die Europäer wissen das. Deswegen können sie mit den Russen gar nicht reden, weil sie da festhalten wollen an ihrer Geschichte, dass das ein unprovozierter Krieg ist. Also Landgrab und solche Sachen, imperialistische Minderwertskomplexe des Putins und weiß ich was alles. Dann kann man auch mit dem Mann nicht verhandeln. Da kann man nicht verhandeln.
Was auch interessant ist, sind diese Voten beispielsweise vom Bürgermeister von Kiew, dass man da doch am Anschlag sei, dass die Ukraine nicht mehr weiterkämpfen wollen, dass dieser Krieg endlich enden soll, dass man sogar irgendwann über Gebietsaustausch ausdenke. Aber Selenskyj wehrt sich dagegen. Was glauben Sie,
naja,
diese Person
ich glaube,
von
gestern hat er
Selenskyj?
irgendwas anderes gesagt, der Selenskyj. Das ist natürlich, also ich meine, wissen Sie, ich wollte, Selenskyj ist ja eine tragische Figur. Ich habe neulich gefunden ein Interview, das er der Economist gegeben hat. Und zwar am 27. März 1922. Also 2 Tage vor dem Istanbul-Treffen, wo sie diese 10 Punkte unterschrieben
haben. Also 2022, ja.
22. Ja. Mhm. Und da ging, war ja schon Selenskyj unter enormem Druck, weil es gab ja vorher das Treffen der NATO am 24. März, wo eben die NATO alle Staaten sagte, mit Russland dürfen wir nicht verhandeln. Bis sie, die müssen erst abziehen und dann werden wir verhandeln. Also sie haben sich im Grunde genommen gegen die russisch-ukrainischen Verhandlungen gestellt. Die werden da drin auch gar nicht erwähnt, obwohl sie ja schon sehr weit fortgeschritten waren. Sie wollten keine Verhandlungen haben. Sie wollten den Krieg fortführen. Das war ganz klar. Und Selenskyj schreibt in diesem, ich habe leider den genauen Text nicht mehr da, schreibt in dem sagt in diesem Interview, dass unsere westlichen Freunde würden gerne den Krieg fortführen, um Russland klein zu halten, auch wenn das letztlich bedeutet die Vernichtung der Ukraine und unendliches ukrainisches Blut. Das sind die Worte von Selenskyj 2 Tage vor den die Istanbuler Verhandlung. Also um das noch zu verteidigen, es ist eine Tragödie. Der Mann weiß natürlich genau, was da passiert, aber er kommt da gar nicht mehr raus. Er kommt da nicht mehr raus. Und er kommt deswegen nicht so raus, weil wir ihn ständig da in diese Richtung drehen. Denn das ist ja, was er da vorausgesagt hat, genau passiert. Das ist doch genau das, was passiert ist.
Wie denken Sie als Diplomat über die Neutralität? Ja. Für den Schweiz ist das ein Riesenthema. Bei der Ukraine wird das auch mehr oder weniger zum Thema. Neutrale Ukraine wird von Russland gefordert. Braucht es in der aktuellen Zeit mehr neutrale Staaten? Ist das das Gebot der Stunde? Wie denken Sie als Diplomat über die Neutralität, über neutrale Staaten?
Naja, ich weiß nicht, ob ich da unbedingt als Diplomat darüber denke, aber wie ich als Michael Schulburg darüber denke, ich bin kein Freund der NATO. Mhm. Ich finde, es ist die große Trauer. Ich habe ja damals bei der OECD mal gearbeitet. Ich meine, die haben ja tolle Sachen gemacht, also zum Beispiel die Charta von Paris für ein neues Europa, wo wir, da kommt das Wort NATO ja nicht ein einziges Mal vor. Wir haben uns damals geeinigt, dass wir eben ein gemeinsames Sicherheitssystem haben. Das ist ja dann unterminiert worden. Wir haben die europäische Sicherheitscharta von 99, wo noch drin steht, also ein paar Monate vor der Ausweitung der NATO, wo noch drin steht, dass kein Staat ein Sicherheitssystem wählen soll, das seinen Nachbarstaat gefährdet. Steht das so drin? Wortwörtlich. Das haben wir alle unterschrieben. Alle. Das ist ja völkerrechtlich. Das sind ja Verträge, die völkerrechtlich abgesichert sind, weil sie durch den Sicherheitsrat gegangen sind. Also die ignorieren wir einfach. Das ist doch das Problem. Wir hätten doch die NATO gar nicht gebraucht. Wir hätten sie doch nicht gebraucht. Das hat doch unglaubliches Unglück gebracht. Auch uns. Letztlich auch uns. Und also ich bin kein Befürworter der NATO. Ich finde es ein großes Unglück. Ich finde, was Österreich und die Schweiz machen, ein enormes Unglück für Europa. Gucken Sie sich mal an, wo die sich jetzt treffen. Früher haben die sich entweder in der Schweiz oder in Österreich getroffen. Und diese Länder hatten ja auch eine starke Diplomatie. Also ich halte die Diplomatie immer noch von der Schweiz und Österreich wesentlich besser als die deutsche. Also da, weil sie eben diesen neutralen Geschichte, also in Europa noch Gebiete gab, in denen man noch verhandeln konnte. Wie wichtig das jetzt gerade wäre, gerade in einem Krieg, der ja innerhalb Europas stattfindet. Aber es geht ja nicht mehr. Gucken Sie sich mal die Außenpolitik Österreichs an. Ich meine, die sind ja fast noch schlimmer, was die da sagen, als die Deutschen. Ja, da hat die Außenministerin gesagt, wir müssen so lange weiterkämpfen, bis die Russen so viele Tote da kriegen, dass sie die Nase voll vom Krieg haben. Ich meine, das sind unglaubliche Geschichten. Österreich, Österreich.
Schweiz?
Hm?
Und die Schweiz?
Naja, die Schweiz, da mit ihrer Anbiederung an die EU, das darf man, ist was, also wirklich wahr. Wirklich wahr. Die Schweiz verhandelt jetzt mit der Europäischen, weiß ich nicht, was sie da genau verhandeln, dass sie da irgendwie dazugehören, mit einem Staatenbund, der ja am Zerfallen ist. Die EU ist doch am Zerfallen, die wird doch so gar nicht bestehen können. Mhm. Und das liegt ja auch an der Ukraine-Politik. So eine, ich nehme an, dass die von der Leyen das gar nicht mehr die 5 Jahre durchsteht. Das ist doch, die EU ist doch im Grunde genommen an die Wand gefahren worden. Mhm. Gucken Sie mal, heute wählen nur 50% die EU. 50%. Vorher waren das so um 40 plus. Aber inzwischen haben wir 20% im Parlament, die gegen die EU sind oder zumindest skeptisch sind, oder immer verschiedene Sachen, ja. Also das heißt, also wir haben nur eine Wahlbeteiligung von 30 pro EU. Das ist doch, trotzdem machen wir weiter, als ob das so, und diese ganze Riesenbürokratie da, ich meine, ich verstehe die EU, ich werde sie wahrscheinlich nie verstehen vor meinem Tod, also es ist vielleicht auch ganz gut, sonst würde ich einen Herzinfarkt kriegen. Also wie diese Europäische Union funktioniert. Wer da wirklich Entscheidungen trifft, das ist nicht das Parlament, das bin ich ganz sicher, seitdem ich da bin. Wer trifft da eigentlich die Entscheidung? Wer da Entscheidungen getroffen? Wie kann sich eine Frau von der Leyen sich auf, die geht ja rum, als ob sie schon die Präsidentin der Vereinigten Staaten von Europa ist, aber das haben wir ja gar nicht. Mhm. Ja, also diese ganze Militärsachen, die sind ja gar nicht Treaties, wie sagt man, diese Abkommen gedeckt. Die kann man übrigens gar nicht lesen. Ich habe ja mal versucht, diese Lissabon und diese Dinger mal zu lesen. Bin ich wahrscheinlich zu blöd dazu, aber das ist ja unleserlich. Das ist unleserlich. Das ist vielleicht ganz absichtlich. Unleserlich. Ich weiß nicht, ob Sie mal versucht haben, sowas zu lesen. Das ist unglaublich. Mhm. Europa, wir müssten doch transparent sein. Wir müssten doch die Leute mitbringen. Nee, wir machen etwas, eine Elite-Geschichte. Wer hat das neulich gesagt? Da habe ich gerade was gehört. Genscher, der gesagt hat, ja, wir können keine Referenden machen, wir machen das von oben runter. Na, das rächt sich jetzt, das rächt sich, nicht? Das rächt sich. Und ich glaube, die EU, wenn, ich meine, die NATO und die EU sind die großen Verlierer auch dieses Krieges. Und dann natürlich der Krieg in Israel. Wir dürfen das nicht vergessen. Es hat jemand mal gesagt, dass die liberale Weltordnung im Gaza gestorben ist. Und da glaube ich viel dran. Das glaube ich wirklich. Die Glaubwürdigkeit, die wir verloren haben, ist enorm. Wir werden doch als Doppelstandards oder ich kenne mal die deutschen Worte nicht so gut und so dargestellt. Also das ist wir haben so viel in der Welt verloren und wir werden auch wirtschaftlich verlieren. Wir sind doch dabei, wirtschaftlich zu verlieren, technologisch verlieren.
Letzte Frage, um diesen Bogen noch zu schließen: Dieser Gipfel Trump, Putin zur Ukraine. Wer beendet diesen Krieg, das Blutvergießen in der Ukraine? Wer bringt Frieden, Einnahmen? Wer ist Ihr Hoffnungsträger?
Naja, ich habe ja gesagt, ich meine, wenn wir so weitermachen, dann wird der Krieg durch eine Niederlage der Ukraine enden, nicht? Und das wäre natürlich ausgesprochen schade für die Ukrainer. Mhm. Die Ukraine hätten im letzten Jahr anfangen müssen zu verhandeln. Und das haben sie natürlich nicht gemacht. Und als klar wurde, dass das in eine Richtung geht. Also das ist natürlich, ich kann mir vorstellen, dass da so gut ganz lange gar kein Abkommen gibt, nicht? Das ist einfach eine de facto Geschichte. Wenn sich die Amerikaner da raushalten, dann ist es ja auch relativ stabil. Und dann machen sie da irgendwas mit Aserbaidschan, diese ganzen Geschichten. Aber der andere Sache ist jetzt so viel größer und so. Also ich glaube im Moment, ich glaube auch nicht, dass da etwas kommt. Das Treffen wird nicht einen Vorschlag haben, take it or leave it, wie der Krieg beendet werden ist. Das ist einfach nicht möglich. Aber es wird eine Veränderung der amerikanischen Politik sein. Es wird bedeuten, dass die Amis nicht mehr im Ukraine-Krieg sich beteiligen, dass sie die Beziehung zu Russland aufbauen. Es geht ja auch um Wirtschaftsbeziehungen da. Es geht um die Arktik. Es geht hoffentlich auch über die Abrüstungsverhandlungen. Wir haben ja überhaupt keine Abrüstung im Moment mehr. Startup Plus läuft ja am Ende des Jahres aus und so, dann haben wir überhaupt nichts mehr und das ist natürlich ausgesprochen gefährlich. Und dann hoffe ich natürlich, dass irgendwie mal auch ein Dreiertreffen gibt mit Xi. Zelensky ist doch völlig unwichtig bei der ganzen Sache. Leider Gottes. Also ich meine, mir blutet das Herz, wenn ich an die Ukrainer denke, was die Leute betrogen worden sind.
Hoffen wir trotz allem das Beste. Herr Schulenburg, ganz herzlichen Dank für diese Einschätzung und liebe Grüße.
Ja, okay, tschüss. Hoffentlich war es nicht zu stark. Danke.